D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?
Ob man den Kurden im Nordirak Waffen liefern können, damit sie sich besser verteidigen können gegen die Terrormiliz IS. Darüber wird gerade viel diskutiert, auch in der Bundesregierung. Gabriel hat Waffenexporten eigentlich einen Riegel vorgestoben. Steinmeier sagt, man kann die Kurden mit diesem Problem nicht alleine lassen. Waffenexporte, Waffen, das ist ein großes Thema gerade. Wir wissen, wo Waffen hergestellt werden. In Deutschland zum Beispiel, den USA oder Russland. Wir wissen auch, dass sie in Krisengebieten genutzt werden. In Syrien zum Beispiel, in der Ukraine oder im Irak, aber was dazwischen passiert, wie sie dorthin kommen in diese Krisengebiete, das wissen wir nicht. Wollen wir aber wissen und deshalb sprechen wir mit einem, der sich auskennt mit dem Thema. Mit Michael Broska, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Guten Morgen, Herr Broska.
Guten Morgen, Herr Hase.
Die am meisten verbreitete Waffe in Kriegs- und Krisengebieten ist die Kalaschnikow, soweit ich weiß. Wie viele von dieser Waffe sind aktuell im Umlauf? Gibt es da Zahlen?
Es gibt Schätzungen, genaue Zahlen kennt man nicht, aber es gibt Schätzungen, dass es in der Größenordnung von 70 oder 80 Millionen Stück sind.
Lassen Sie uns mal den klassischen Weg einer solchen Kalaschnikow nachzeichnen. Ist die in der Regel, wenn die heute in Krisengebieten ankommt, ist die neu oder ist die gebraucht?
Sie ist in der Regel gebraucht. Es wird zwar immer noch, es gibt immer noch eine Produktion von Kalaschnikows in Ischewsk in Russland, wo dieses System entwickelt worden ist, dieses Gewehr, und auch in einigen anderen Ländern. Aber die große Mehrheit dieser 70 oder 80 Millionen Kalaschnikows sind in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut worden. Und sie sind ursprünglich an Regierungen, an die Streitkräfte und Staaten geliefert worden, aber dann weiter transferiert worden, verkauft worden, gestohlen worden in andere Regionen und zirkulieren so von einem Krisengebiet zum anderen.
Ich habe jetzt hier eine Terrormiliz wie IS in Syrien und im Irak. Die wird immer größer, die wird immer mächtiger und die braucht immer mehr Waffen. Was macht IS in so einer Situation?
Also die wichtigste Quelle für ihre Waffen ist die Gegenseite. Das heißt, die Masse der Waffen, die IS hat, haben sie den syrischen Streitkräften abgenommen, beziehungsweise jetzt in den letzten Monaten den irakischen Streitkräften. Wir haben außerdem in kleinerem Umfang vermutlich Nachschub bekommen. Man weiß, dass es Leute im arabischen Raum gegeben hat, die der IS Geld gegeben haben. Die IS hat dann vermutlich wiederum über ihre Beziehungen zu ähnlichen Gruppen in anderen Ländern einen Nachschub an Waffen organisiert. Das ist dann in der Regel, wie gesagt, aus Krisengebieten, wo diese Waffen nicht mehr benötigt werden und wo deswegen die Waffen relativ günstig zu haben sind.
Reden wir von einem richtigen Markt oder wie kann ich mir diesen Markt vorstellen? Also wie und wo wird da gehandelt? Also vermutlich nicht im Internet.
Doch, auch das gibt es. Es gibt auch richtige Märkte, wo also jetzt die Waffen natürlich nicht ausgestellt werden, aber wo schon Händler zusammenkommen. Aber die größten Geschäfte passieren über Makler, über Personen, die wissen, wo es Waffen gibt, Personen, die wissen oder auch kontaktiert werden dann von potenziellen Abnehmern und die diese Geschäfte dann vermitteln. Häufig über Staaten, also man muss sehen, dass die Masse des Waffenhandels immer noch ein Handel ist zwischen Staaten oder mit Beteiligung von Staaten, aber es gibt auch einen Schwarzmarkt, einen illegalen Markt, wo solche Waffen insbesondere eben über Waffenhändler oder Makler gehandelt werden.
Was muss ich für so eine Kalaschnikow hinblättern?
Das kommt sehr darauf an. Also eine neue Kalaschnikow für einen Staat kostet vielleicht 800 US-Dollar in Krisengebieten. Wenn ein Konflikt beginnt und die Nachfrage nach Waffen sehr groß ist, dann kostet es schon ein paar tausend Dollar. Wenn so ein Konflikt zu Ende ist und wie gesagt die Nachfrage nach Waffen dann nicht mehr so stark ist, dann kann das runtergehen auf bis zu unter 100 Dollar.
Darf ich Ihnen noch eine aktuelle Frage zum Thema stellen?
Ja, gerne.
Sollte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Kurden im Irak, im Nordirak zulassen, damit die sich besser verteidigen können gegen die IS-Terrormiliz? Das ist eine viel diskutierte Frage in Deutschland gerade. Unter anderem geht da ein Riss durch die Bundesregierung.
Also ich bin da eher skeptisch. Ich glaube schon, dass es richtig ist, dass man sich auf die kurdische Seite stellt und dass man sagt, die sind diejenigen, die jetzt gegen diese Terroristenorganisation IS kämpft. Ich bin aber skeptisch deswegen, weil eben Waffen die Eigenschaft haben, länger zu halten, länger verfügbar zu sein. Und ich sehe, dass im Irak die Situation, selbst wenn man jetzt die IS besiegt, weiter sehr instabil bleibt. Und jetzt die Kurden zu stärken, ohne ein gesamtes politisches Konzept für die Region zu haben, wie soll es weitergehen? Akzeptiert man einen Kurdenstaat oder führt ein Kurdenstaat nicht dann dazu, dass diese Regierung in Bagdad wiederum das nicht akzeptiert, kann dieser Konflikt eskalieren, weil auch der Iran ja die Regierung in Bagdad unterstützt und möglicherweise diesen Kurdenstaat nicht akzeptiert. Also ich finde es im Moment richtiger, die kurdische Seite direkt militärisch zu unterstützen, wie die Amerikaner das zu machen, als ihnen Waffen zu liefern, die wahrscheinlich dann langfristig die Situation eher destabilisieren als stabilisieren.
Michael Broska, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg, über Waffen in Krisengebieten. Danke fürs Gespräch.
D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?